Ein echt schönes Lied, was wir gerade gesungen haben, oder? War vielleicht auch ein bisschen gewagt. An mancher Stelle. Keine andere Liebe. Ich weiß nur eins, ich brauche nur dich. Ich finde, das sagt sich schnell. Aber wie ist das denn so im Alltag? Also, ich merke, ich wünsche mir zumindest gutes Essen. Gesundheit. Einen freien Kopf, gute Beziehungen auch, einen spannenden, aber nicht zu herausfordernden Job. Ich wünsche mir, dass ich Wunder erlebe und eine lebendige, ausstrahlende Gemeindearbeit. Ich wünsche mir Frieden und zwar auf dieser Erde. Und ganz praktisch, dass meine Rückenschmerzen weggehen. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, das brauche ich auch. Ein Stück weit. Ich brauche es zu sehen, dass meine Mühe nicht wertlos ist. Und auf einer ganz banalen Ebene, ich habe einen Magen, ich brauche Essen und Trinken, sonst gehe ich ein. Brauche ich wirklich nur Gott? Sind die Dinge in dieser Welt tatsächlich irgendwie, wie man vielleicht denken könnte, wertlos im Vergleich zur Liebe Gottes? Die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, nein, so ist das ja auch nicht gemeint. Das muss sich gar nicht widersprechen. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber es geht um Prioritäten, um eine Beziehung mit Gott. Der Besitz, ja, das alles, das soll mich halt nicht davon ablenken. Also, ich vermute, vor allem ihr hier in Bochum wisst das, da bin ich mir sicher. Denn Gottes Liebe heißt ja auch, dass wir als Menschen so sein können und dürfen, wie wir sind. Als Mensch braucht man eben auch ein paar Dinge, um zu leben. Auch als Gemeinde brauchen wir ein paar Dinge, um unsere Arbeit zu tun, nicht zuletzt Geld. Ja, die Technik hier, die hat bestimmt auch ein bisschen was gekostet. Und es braucht Zeit und Energie und Sprit, um das alles sonntags hierher zu karren. Von daher, ja, Haken dran, gut ist, brauchen wir eigentlich nicht mehr drüber nachzudenken. Jesus sagt ja auch schließlich irgendwo, macht euch Freunde mit dem Geld. Und Gott scheint selbst die Superreichen in den Gemeinden, davon haben wir in FEG auch, was nicht zu verstoßen. Wenn ich ins Neue Testament schaue, dann stolper ich ein bisschen. Dann scheint es mir vielleicht, dass sich Christinnen und Christen bei uns hier im Westen, dass ich es mir vielleicht doch manchmal ein bisschen zu schnell gemütlich mache. Denn Jesus, die Jünger und auch die Kirchengeschichte, die macht es sich mit dem Geld und dem, was wir haben und anstreben, nicht ganz so einfach. In unserem Bibeltext eben haben wir gelesen, sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zerfressen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel. Das ist ein klarer Kontrast. Es geht um Licht und Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, entweder Gott oder Mammon. Das heißt Besitz, Vermögen, Geld. Entweder oder. Gott oder Geld, Licht oder Finsternis. Wenn man andere Aussagen aus dem Neuen Testament dazu nimmt, dann klingt das sehr radikal. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, sagte Jesus, als ein Reicher in Gottes Reich. Oder Lukas 6, Vers 20. Glücklich seid ihr Armen. Euch gehört das Reich Gottes. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, ihr werdet gesättigt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, ihr werdet lachen. Glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen, beschimpfen und euren Namen in den Dreck ziehen, um des Menschensohnes willen, freut euch an jenem Tag und tanzt. Denn seid gewiss, euer Lohn im Himmel ist groß. Ja, ist ja nur so eine Ermutigung, oder? Und was machte die erste Kirche in der Apostelgeschichte? Güter und Besitz verkauften sie und gaben jedem so viel, wie er nötig hatte. Sie gaben alles weg, beziehungsweise teilten alles. Zwar sagt so mancher Neutestamentler, die machten das, weil sie glaubten, dass Jesus bald wiederkommen würde. Aber auch im 1. Timotheus 6, Vers 10, also ein paar Jahrzehnte später, da wird behauptet, jetzt wiederholt sich das, da wird behauptet, die Wurzel aller Übel, die Wurzel aller Übel ist die Liebe zum Geld. Du aber, Mann Gottes, fliehe davor. Ich will mal so dreist und provoziere mal. Freust du dich darüber, wenn die Kasse mal knapp wird? Freust du dich, wenn du Hunger hast? Wenn du so richtig Hunger hast und der Kühlschrank ist leer und das Konto alle? Boah, dann beginnt das Tanzbein vor Freude an zu zucken und du fängst an zu singen, Halleluja, ich brauche nur dich, Gott. Oder? Mir ist es nur einmal im Leben passiert. Glücklicherweise sind die meisten von uns ja verschont davor. Mir ist es nur einmal im Leben passiert, dass ich wirklich mal jeden Euro dreimal umdrehen musste. Und da habe ich mir dann doch eher Sorgen gemacht, muss ich sagen. Fast schon wahnsinnig scheint es zu klingen, dass Jesus sagt, glücklich seid ihr Armen. Und im Griechischen steht hier sogar, ihr Bettelarmen, ihr Elenden. Und doch schon im 4. Jahrhundert war den meisten Christinnen und Christen klar, wenn du Jesus wirklich nachfolgen willst, dann gibst du alles weg, was du hast. Viele sind sogar in die Wüste gezogen, um wie Jesus in der Wüste zu fasten und Gott zu finden und sich von ihm dort versorgen zu lassen. Das finde ich mal radikal. So richtig praktisch. Sie glaubten, Jesus muss hier was ganz, ganz Wichtiges gesagt haben. Niemand kann zwei Herren dienen. Es ist entweder Gott oder das Geld. Also lassen wir alles los. Vielleicht die eindrücklichsten Beispiele für diesen Glauben, die kommen aus dem Mittelalter. Franziskus und seine Bettelmönche zum Beispiel, die wurden irgendwann Barfüßer genannt. Also wenn ihr irgendwo eine Barfüßerkneipe seht, dann liegt das daran, dass es so an diese bettelarmen Mönche erinnert. Sie verzichteten sogar auf Schuhe. Oder die Dominikaner, große Gelehrte wie Thomas von Aquin oder Albertus Magnus, die durchquerten im 12. und 13. Jahrhundert ganz Europa zu Fuß, um an den ersten Universitäten zu unterrichten und zum Teil an Königshöfen den Glauben zu erklären. Sie sahen es als ihre christliche Pflicht, zu Fuß zu laufen, auf Kutschen und Pferde, auf Annehmlichkeiten, auf all den Reisen zu verzichten, denn sie wollten Jesus nachfolgen. Diese Gelehrten, die hatten mit Königen und Reichen zu tun. Wir reden immer noch davon. Thomas von Aquin gilt als einer der größten Philosophen und Theologen der Geschichte. Und doch entschieden sie sich dafür, in Armut zu leben. Alles, was ich brauche, bist du, Gott. Ja, die haben das doch ein bisschen, also die haben sich das wirklich zu Herzen genommen. Sollten wir das also auch tun? Steckt da womöglich ein Geheimnis hinter? In unserem Predigttext im Matthäus-Evangelium gibt uns Jesus eine Begründung dafür, warum wir keine Schätze auf Erden sammeln sollten. Er sagt, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich denke manchmal, was könnte ich nicht alles machen? Was könnten wir nicht alles bewegen, wenn wir genug Geld hätten? Wir könnten Gemeindehäuser bauen, die ganze Gemeinde anstellen und die Welt bewegen. Keiner müsste mehr einfach so arbeiten, sondern die ganze Energie könnte in Gemeindearbeit oder sonst wohin stecken und nicht wette, Menschen würden zum Glauben finden. Wir würden unser Reich, also ich meine eigentlich Gottes Reich bauen, zumindest ein Reich für Gott, wo Menschen Gott finden können. Und vielleicht würden wir sogar einen Weg finden, dass Reiche es ins Himmelreich schaffen. So ein bisschen wie eine Satirezeitung vor ein paar Monaten schrieb. Wissenschaftler im Auftrag eines Multimilliardärs haben durch genetische Veränderungen ein Kamel erschaffen, das so klein ist, dass es durch ein Nadelöhr passt. Wäre doch toll, da könnten wir nämlich noch mehr bewegen. Blöderweise funktioniert das Leben so nicht. Wir könnten zwar allen Mitarbeitern genug Reha-Zeiten bezahlen, aber wir würden anfangen, uns nach und nach um uns selbst zu drehen. Um unsere Mission zu drehen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Im hebräischen Denken sitzen im Herzen die Gedanken. Man könnte den Satz also auch umdrehen. Wo deine Gedanken sind, da ist dein Schatz. Worum sich die Gedanken drehen, darum dreht sich dein Leben. Wenn es ständig nur geht um das, was wir eigentlich tun sollten oder das Reich, das wir bauen wollen, ja, dann ist da das Herz, dann ist das mein Schatz. Und dann passiert etwas, was wir womöglich aus dem Blick verlieren, nämlich wir verlieren Gott selbst. Wir können uns noch so christlich engagieren, wir gehen an dem Geheimnis vorbei, was eigentlich im Glauben steckt. Ich möchte dich fragen, wo ist dein Schatz? Im Himmel oder auf Erden? Die Dinge, die wir mit unseren Augen angucken, die prägen uns. Wenn es gute Dinge sind, dann wird das Leben mit Licht gefüllt. Das sagt Jesus hier weiter. Gute Dinge stecken nämlich an, sie berühren einen im Herzen. Das Licht des Leibes ist das Auge. Wenn dein Auge rein ist, wird dein ganzer Leib von Licht erfüllt sein. Wenn dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nur das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Es gibt es bestimmt Dinge, die besser sind anzugucken als andere. Eine lebendige Gemeindearbeit zum Beispiel ist bestimmt besser anzugucken als irgendwelche Pornos im Internet. Aber wie groß könnte eigentlich die Freude sein, wenn wir Gott in allem in den Blick nehmen? Wenn wir Gott in den Blick nehmen. Denn das ist das Geheimnis, was vielleicht auf uns wartet. Dass da ein Gott ist, der unser Herz freisetzt, der uns nicht versklavt, wo es nicht ständig um irgendwelche Äußerlichkeiten geht, sondern tatsächlich um Freiheit. Worum kreisen so unsere Gedanken? Was ich als erstes bemerkte, als ich mich diese Frage selbst gestellt habe, waren meine Sorgen. Meine Gedanken kreisten sich darum, wie viel Geld wir zurücklegen sollten, für wenn es mal eng wird oder wieder eingebrochen wird, wie vor 2 Wochen bei uns zu Hause. Ja, ein bisschen Aktien in der Hinterhand wären schön. Und was wollen wir eigentlich noch mit diesem Leben? Wollen wir eigentlich Kinder oder gibt es nicht genug andere Sorgen? Wenn ja, dann sollten sie in eine gute, sichere Welt hineinwachsen und in eine lebendige Gemeindearbeit, die in die Welt hinausstrahlt. Und. Was mich bei all diesen Sorgen antreibt, sind dann die unterschiedlichsten Dinge, auch positive. Ich möchte zum Beispiel ein verantwortungsvoller Mensch sein. Es wäre auch für den Glauben ganz toll, dass die Menschen sehen, der Mann packt an. Wir haben so eine Einfahrt, da wächst alles Mögliche an Unkraut. Ja, wäre doch toll, wenn auch Leute sehen, der sieht gepflegt aus und der macht selbst die Hauseinfahrt und den Bürgersteig manchmal auch fit. Das ist ein Jutta. Und ich merke, dass ich mir noch so sehr sagen kann, dass ich glaube und Jesus liebe und was ich nicht alles toll finde, da, wo meine Gedanken von sich aus hinwandern, das sind andere Orte. Da ist mein Schatz. So ist es einfach. Und Jesus sagt, sammel dir keine Schätze auf Erden, sondern im Himmel. Lass deine Gedanken um den Himmel, um Gott kreisen Und dann, ja, was passiert dann? Dann wartet etwas Besonderes auf uns, nämlich Gott selbst. Gott selbst. Das ist das Geheimnis der Welt. Gott selbst. Manchmal ist das so ein abstrakter Gedanke. Aber das ist die unfassbare Geschichte, die wir als Christinnen und Christen zu erzählen haben. Gott selbst kommt in diese Welt und er geht zu jedem ein, der ihn aufnimmt. Die Mönche früherer Zeiten, die hatten diesen Punkt verstanden. Und sie glaubten, es geht nicht anders, als alles wegzugeben, alles zu verschenken, alles loszulassen, was ich selbst wertschätze. Die hatten sogar Anleitungen und Ranglisten, was man machen sollte, um wirklich rein und frei zu werden und Gott im Alltag zu entdecken. Ein ganz bekannter Lehrer zum Beispiel meinte, es fängt mit dem Fasten an, also auf Essen zu verzichten, weil der Bauch am schnellsten grummelt. Und Jesus ja auch sagt, glücklich sind die Hungernden. Und der nächste Schritt wäre dann sexuelle Enthaltsamkeit, dann der Verzicht auf Besitz, dann auf Rache, auf Ansehen und so weiter und so fort. Alles gilt es abzutöten, jegliche eigene Leidenschaft, sodass am Ende nur noch Gott in der Mitte steht. Ein Kampf, den es zu führen gelte. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, da wird wieder was aus dem Blick verloren. Nämlich, man beschäftigt sich so sehr mit dem Kampf, dass man wieder Gott verliert. Ich glaube, wir können uns selbst nicht retten. Meine Gedanken werden immer wieder ihren eigenen Weg finden. Und als Mensch bin ich von so vielen Dingen beeinflusst, ja, das könnte ich niemals alles kontrollieren. Ich brauche vielleicht auch Gott dafür. Ich scheitere immer und immer wieder an mir selbst. So ist das. Und trotzdem, was wir machen können, und das sagt auch Jesus, ist, unsere Augen zu lenken. Um Gottes Licht in unseren Alltag zu lassen, weil Gott gnädig ist. Und das ist der Punkt. Es geht nicht darum, besonders heilig zu sein, besonders rein zu sein, besonders sich zu engagieren oder sonst und so weiter und so fort, sondern es geht darum, auf Gott zu schauen, in allem, was mich beschäftigt. Wie viel Zeit möchte ich eigentlich damit verbringen, Nachrichten zu gucken oder im Internet zu surfen? Meine Augen lenke ich nämlich praktisch, indem ich mir einen Rahmen setze im Alltag. Wie viel Zeit möchte ich damit verbringen, traurig zu sein? Gar keine Zeit? Das ist aber schade. Die ganze Zeit? Ein bisschen viel vielleicht. Es gibt auch noch andere Emotionen. Wie viel Zeit will ich damit verbringen, mich zu freuen? Ja, natürlich immer. Geht das? Was hilft mir dabei, meinen Blick auf Gott zu behalten? Ist es eine Zeit morgens am Küchentisch? Sind es kleine Erinnerungen im Kalender, einen regelmäßigen Spaziergang mit Gott einzuplanen? Oder ist es, wie die Mönche empfehlen würden, zu fasten? Von so manchem, was die Mönche entdeckt haben, können wir, glaube ich, ganz viel lernen. Wenn wir es auf eine Art und Weise tun, wo tatsächlich es darum geht, unsere Augen zu lenken. Ich finde Fasten zum Beispiel sehr hilfreich, um mich wieder zu sammeln. Es tut erstaunlich gut. Aber wir müssen nicht zu Mönchen werden, um Gott und innere Freiheit im Alltag zu entdecken. Genau, und trotzdem hat es auch was. Und da kommen wir zu dem Ursprung zurück. Sehr viel auch mit Geld zu tun in unserer Gesellschaft. Und ich sage dazu noch eine Sache. Ich glaube tatsächlich, dass wir an dem Thema Geld nicht vorbeikommen. In unserer Zeit ist Geld Sicherheit und vermittelt Beziehungen. Wer sein Geld und seinen Besitz deshalb nicht teilt, der wird eine ganz, ganz schwere Zeit haben, Gott im Alltag in den Beziehungen dieser Welt zu entdecken. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Geld steht uns im Weg. Der Besitz steht uns in unserer Gesellschaft im Weg. Und wir können noch so viel von Selbstfürsorge sprechen und was wir nicht alles brauchen. Es ist genau diese ständige Sorge um uns selbst, die uns letzten Endes versklavt. In Freikirchen hat sich irgendwann in Anlehnung an die Opfer im Alten Testament das Prinzip des Zehnten ausgebreitet und durchgesetzt. 10% seines Besitzes oder Einkommens soll man spenden. Ich finde, das ist ein tolles Prinzip. Denn 10% ist mehr als einfach was aus dem Überfluss abzugeben. Es schmerzt ein bisschen. Und ich kann mich dadurch bereit machen, meinen Weg Gott anzuvertrauen. Gleichzeitig wird der Zehnte auch überhaupt nichts bringen, wenn du ihn im Herzen nicht loslässt. Mein Pastor im Studium hat deshalb oft gesagt, der Zehnte, das ist ein Minimum. Der ist nur dafür da, dass wir lernen, auf Gott zu schauen. Er ist nur dafür da, dass wir anfangen zu verstehen, barmherzig zu werden. Es geht darum, Gottes Licht in mein Leben zu lassen, ein großzügiges Herz zu erhalten. Jesus gibt uns in der Bergpredigt dann noch ganz viele weitere praktische Beispiele, wie so ein Leben aussieht, das Schätze im Himmel sammelt. Ja? Und alle haben es in sich. Betet für die, die euch verfolgen. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, halte ihm die linke in. Wenn ihr spendet, posaunt es nicht raus, sondern lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Gib dem, der dich um Geld bittet, und wende dich nicht von ihm ab, ignoriere ihn nicht. Es geht nicht darum, dass wir alles so pedantisch von dem tun, aber es geht darum, was es mit uns macht. Es geht darum, und damit schließe ich, dass Gott uns in die Freiheit des Herzens führen will. Und das ist etwas, was mich zutiefst berührt, wenn ich darüber nachdenke. Dass nicht unser Reich gebaut wird, sondern dass sein Reich kommt und sein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden, weil Gott gut ist. Und weil Gott sich tatsächlich unserer annimmt, bis ins tiefste Herz und unseren Körper hinein. Nur ihn zu brauchen im Leben heißt vielleicht am Ende, ihm genau einen Weg zu bahnen, indem ich mein Herz durch ihn öffnen lasse und zum Verwalter werde, zum Verwalter meiner Finanzen, zum Verwalter meines Körpers, zum Verwalter all dessen, der sich angenommen weiß. Amen.